Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche. Herr Hebestreit, bitte.
In der Vor-Osterwoche ist das eher überschaubar. Ich fange an, Montag, 3. April. Der Bundeskanzler wird nach Rumänien reisen, zum ersten Mal in seiner Funktion als Kanzler. Mittags wird er in Bukarest zunächst vom rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis zu einem vertraulichen Gespräch empfangen. Daran schließt sich ein gemeinsames Mittagessen im Delegationskreis an. Inhaltlich werden in den Gesprächen natürlich die bilateralen Themen sowie Europa, sicherheits- und energiepolitische Themen erörtert werden. Im Anschluss findet eine erste Begegnung mit der Presse statt. Anschließend wird der Bundeskanzler mit militärischen Ehren durch den Premierminister Rumäniens, Nicolae Ciuca, begrüßt. Nach dem Gespräch mit Herrn Ciuca folgt der nächste Programmpunkt, bei dem der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Staatspräsidenten Iohannis mit der Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenkommen wird. Dort wird sicherlich im Zentrum die weitere Unterstützung für die Republik Moldau stehen. Auch nach diesem Gespräch wird es eine gemeinsame Pressebegegnung geben. Und danach steht noch ein Gespräch des Bundeskanzlers mit dem Präsidenten der rumänischen Abgeordnetenkammer, Herr Ciolacu, auf der Agenda. Und zum Abschluss des Tages in Bukarest wird der Bundeskanzler mit Vertretern der deutschen Minderheit in Rumänien zusammentreffen, bevor es dann abends zurück nach Berlin geht. Am Dienstag, 4. April, hat der Kanzler die Mitglieder des Corona-Expertinnenrates zu einem gemeinsamen Mittagessen um 12.30 Uhr ins Kanzleramt eingeladen. Wie Sie wissen, gibt es dieses Gremium seit Dezember 21 und in mehr als 30 Sitzungen hat der Expertinnenrat die Bundesregierung durch fundierte und umsichtige Lageeinschätzungen unterstützt. In insgesamt 12 veröffentlichten Stellungnahmen hat das Gremium wichtige Empfehlungen gegeben, die in die politischen Entscheidungen der Regierung eingeflossen sind. Die Arbeit des Corona-Expertinnenrats in der aktuellen Besetzung und thematischen Ausrichtung endet am 4. April mit der 33. Sitzung. Der Kanzler nimmt das gemeinsame Essen zum Anlass, den Mitgliedern für ihre wichtige Arbeit zu danken. Und dann, der letzte Termin in dieser, dann in der nächsten Woche, ist am Mittwoch, 5. April um 11 Uhr, tagt wie üblich das Kabinett im Bundeskanzleramt. Soweit von mir bis hierhin.
Dankeschön. Gibt es erstmal Fragen zu einem der genannten Termine? Herr Rinke?
Hebestreit, thematisch hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt beim Thema Rumänien, ob es da konkrete Vereinbarungen gibt, die beide Regierungen oder möglicherweise auch alle drei Regierungen, wenn man Moldau mit einbezieht, abschließen wollen. Und wird auch das Thema Waffenlieferung oder Logistik für Waffenlieferung an die Ukraine Thema sein?
Herr Rinke, beide Fragen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Da müssen wir abwarten, wie der Verlauf der Reise und der Gespräche sein wird. Sie werden ja sicherlich dabei sein, dann werden wir das vor Ort gemeinsam klären.
Herr Clement?
Auch eine Nachfrage zur Rumänien-Reise, Herr Hebestreit. Beide Länder drängen ja auf mehr Tempo, Rumänien und Moldau, einmal was den Schengen-Raum betrifft, einmal was die EU-Mitgliedschaft betrifft. Welche Signale will denn der Kanzler da setzen durch seinen Besuch?
Der Kanzler hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder dafür geworben, dass Rumänien die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält und wird diesen Punkt sicherlich auch am Montag noch einmal deutlich machen. Und was Moldau und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union angeht, da gilt das Gleiche, was auch für die Ukraine gilt, ist die Perspektive. Der Kandidatenstatus ist seit letzten Sommer vergeben worden und jetzt gilt es, die Wegmarken zu erfüllen, die es braucht für einen Beitritt. Und da ist Moldau sehr gut unterwegs. Und das wird der Bundeskanzler sicherlich auch in Rumänien nach dem Gespräch würdigen.
Nachfrage bitte noch in Sachen Schengen-Raum. Gibt es denn da Vorgespräche, Verhandlungen mit der österreichischen Seite, die da ja sich besonders querstellt?
Darüber kann ich an dieser Stelle und zum jetzigen Zeitpunkt wenig berichten.
Herr Delfs?
Ja, ich beschreibe nochmal eine organisatorische Nachfrage. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, er trifft auch den moldauischen Ministerpräsidenten in Bukarest.
Nein, er trifft die Staatspräsidentin Moldaus und den Ministerpräsidenten Rumäniens.
Ah, okay, alles klar. Gut, dann nochmal die Frage, denn trotzdem, warum ist er nicht noch nach Moldau gefahren, um dann den Präsidenten da zu treffen oder die Präsidentin da zu treffen? Das ist ja eher unüblich, dass man in einem anderen Land eine Präsidentin vom Nachbarland trifft.
Ja, in diesem Fall hat sich das logistisch-organisatorisch aufs Beste so ist es sich ausgegangen. Und wie Sie wissen, wird in Chisinau demnächst das zweite Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft, der European Political Community, stattfinden. Und dann wird auch Chisinau Reiseziel des Kanzlers sein, ich glaube, in der ersten Juniwoche.
Ganz hinten, das ist Herr Gavrilis, ne?
Genau. Ich würde nochmal interessieren, Herr Bestreit, zum Expertengremium Corona. Warum wird die Arbeit eingestellt?
Die Arbeit wird eingestellt, sowohl was die Zielrichtung als auch die Fragestellung angeht, weil wir in der Pandemie jetzt in einer Phase sind, in der sich da etwas normalisiert. Gegenwärtig wird im Kanzleramt diskutiert, diese Diskussionen laufen aber noch, was sich anschließen könnte, sowohl als Arbeitsschwerpunkt als auch in der Zusammensetzung des Gremiums für künftige Fragestellungen.
Nachfrage, war das jetzt die Entscheidung der Bundesregierung oder war das auch der Wunsch der Mitglieder dieser Expertenkommission?
Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Herr Rinke, noch eine Frage zum
Thema? Ja, ich muss nochmal zurückkommen zu Rumänien. Ja, Sie haben eben gesagt, dass Moldau sehr gut unterwegs ist bei der Erfüllung der Wegmarken. Jetzt gibt es aus Moldau die Hoffnung, dass in diesem Jahr schon die Entscheidung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur EU fallen könnte. Würde die Bundesregierung das unterstützen?
Dazu kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.
Weitere Fragen zu den Terminen? Dann, Herr Hebestreit, nochmal ein neues Thema.
Ja. Ja, aktiv. Heute vor einem Jahr haben die ukrainischen Streitkräfte Butscha zurückerobert. Der Ort Butscha steht sinnbildlich für die unerträgliche Brutalität und Zerstörung, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöst hat. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die ukrainische Regierung heute Nachmittag ein internationales Gipfeltreffen. Der Bundeskanzler nimmt daran mit einer Videobotschaft teil. Die Bundesregierung steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine und unterstützt sie bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Alle Kriegsverbrechen müssen aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Soweit von mir.
Dann bleiben wir beim Thema Ukraine im weitesten Sinne. Dazu Fragen. Herr Ratsch.
Also im weitesten Sinne, wie Sie sagten, wie schätzt denn die Bundesregierung die Berichte ein, wonach Russland groß angelegte Cyberangriffe vorbereitet hat? Oder gibt es da schon Erkenntnisse, dass sowas längst im Gange ist?
Das ist jetzt wirklich der weiteste Sinn. Insofern frage ich nochmal vorsichtshalber, ob es zum Thema Ukraine im engeren Sinne noch irgendwie Fragen gibt. Wenn das nicht, Herr Jessen, dann kommen wir zu Ihrer Frage.
Ja, da Sie das Jahresdatum Butscha erwähnten, wie ist denn Kenntnisstand der Bundesregierung zur Aufklärung der Kriegsverbrechen? Wir wissen, dass ermittelt wird. Liegen Ihnen Berichte, belastbare Berichte mit zurechenbarer Verantwortung und Schuld vor?
Da rätsel ich jetzt so ein bisschen. Also das, was in Butscha sich zugetragen hat, trug sich zu in einer Zeit, in der russische Truppen diese Ortschaft besetzt hielt. Insofern ist da, glaube ich, was die Verantwortlichkeit angeht, spricht das für sich. Grundsätzlich ist das aber ansonsten Sache der zuständigen Behörden, entweder vor Ort oder auch der internationalen Gremien, die wir unterstützen. Genaueres kann ich aber von dieser Stelle und zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen dann noch nicht weiter beitragen.
Ja, das war der Hintergrund der Frage. Es ist die Grundverantwortung, die Situation ist klar, aber auch Kriegsverbrechen müssen eben im konkreten Fall, denke ich, zurechenbar sein und dem sollen ja diese Aufklärung dienen. Aber ich entnehme dem, dass Sie zurzeit Berichte untersuchender Stellen, die dies eindeutig festmachbar machen würden, nicht vorliegen haben, richtig?
Danke. Dann kommen wir jetzt zu der Frage von Herrn Ratsch nochmal.
Soll ich sie nochmal stellen?
Das wäre, glaube ich, nett.
Ich wollte wissen, was die Bundesregierung zu den Berichten sagt oder wie sie die einschätzt, dass Russland groß angelegte Cyberangriffe vorbereitet oder inwiefern es Erkenntnisse gibt, dass sowas längst stattfindet.
Ja, ich würde für das Innenministerium hier die Antwort übernehmen. Die Sicherheitsbehörden schätzen die Gefährdungslage als hoch ein. Die Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen, um entsprechende Gefahren zu analysieren und uns darauf einzustellen.
Nachfrage oder?
Nachfrage zum Thema Erkenntnisse, ob sowas schon stattfindet, würde ich gerne mal.
Also zu dem konkreten Fall, die Berichterstattung, auf die Sie vermutlich Bezug nehmen, kann ich mich nicht äußern. Dass Angriffe stattfinden, haben wir auch in der Vergangenheit schon bestätigt, aber ohne jede Bezugnahme auf die aktuelle Berichterstattung.
Herr Steiner?
Ja, Frau Beilager-Hamann, vielleicht können Sie uns ein bisschen schildern, wie denn der Stand der aktuellen Vorhaben in dem Bereich ist, sowohl was das Kritis-Dach-Gesetz, bei dem es um die physische Infrastruktur geht, als auch was den Cyber Resilience Act, als auch was die Umsetzung der NIS 2 in das IT-Sicherheitsgesetz, keine Ahnung, 2530, wie auch immer Sie es benannt sind, angeht. Also wo stehen wir da?
Ja, Steiner, an allen Vorhaben wird, wie wir auch hier zuletzt gesagt haben, weiter intensiv gearbeitet.
Kann man das räumlich, zeitlich irgendwie eingrenzen, wann denn dort die nächsten Schritte kommen?
Eine weitere Eingrenzung kann ich nicht machen. Es wird intensiv daran gearbeitet.
Herr Decker?
Ja, können Sie die Gegenmaßnahmen und die Art der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden auf diesem Feld, können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Also im Detail kann ich auf die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden selbstverständlich nicht eingehen, aber in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal die Cybersicherheitsagenda der Innenministerin erwähnen. Diese hat sie im letzten Sommer vorgestellt. Ein zentrales Vorhaben dieser Cybersicherheitsagenda ist der Ausbau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, zu einer Zentralstelle, vergleichbar mit der Zentralstelle BKA.
Herr Rinke?
Nochmal eine Nachfrage zu den Berichten über Vulkan, die Tätigkeiten dieser Firma und der Spionage. Ist das Ministerium von diesen Berichten eigentlich überrascht worden oder waren Sie schon über diese Vorfälle informiert?
Wie gesagt, zu den ganz konkreten Berichten möchte ich mich nicht äußern. Und ich wiederhole das, was ich vorhin gesagt habe. Die Sicherheitsbehörden analysieren die Gefahrenlage permanent.
Herr Steiner?
Ja, jetzt gab es in den letzten Tagen häufiger mal überraschende Meldungen auch jenseits der Vulkan-Geschichte. Beispielsweise, dass die Firma, die für Luxemburg einen wesentlichen Teil der Gesundheitsinfrastruktur umsetzt, dass die Sanktionsverstöße begangen haben soll. Ich schaue jetzt in Richtung BMG. Haben Sie auf diese, weil das betrifft Sie ja auch jetzt auch mit den vielen Vorhaben in dem Bereich, haben Sie eine entsprechende Prüfung vor, dass Unternehmen, die jetzt im Bereich der Gesundheitsinfrastruktur, Gesundheitsdateninfrastruktur nochmal gesondert auch sicherheitsüberprüft werden, nicht dass solche sensiblen Daten dann am Ende in Russland landen?
Herr Steiner, das müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen. Das kann ich.
Das wäre nett.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen. Herr Gavrilis?
Ja, ans BMG und vielleicht auch ans BMWK zum Thema Cannabis. Inwiefern hält das Gesundheitsministerium es für notwendig oder auch das BMWK für eine rechtssichere Cannabis-Freigabe inklusive geregeltem Verkauf erst das Europarecht zu ändern?
Sie wissen, zurzeit laufen halt eben nur noch die regierungsinternen Absprachen. Die sind auch noch nicht abgeschlossen. Sobald das geschehen ist, werden wir halt eben die entsprechenden Pläne präsentieren. Zu detaillierten Rechtsfragen kann ich daher hier noch keine Auskunft geben.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich hätte noch eine Nachfrage. Geht denn das, also sicher gilt das Gesundheitsministerium, gehen Sie davon aus, dass dieser Passus, der im Koalitionsvertrag ja auch drinsteht, dass der umgesetzt werden kann, der die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften vorsieht?
Wie gesagt, wir arbeiten ja zurzeit an einem solchen Entwurf und die Absprachen dazu laufen noch.
Herr Jessen?
Hintergrund ist ja, dass der SPD-Parteivorstand der Meinung ist, dass eine Regelung, so wie sie bislang in der Diskussion war, europarechtlich nicht durchsetzbar ist.
Im Grunde ist das eine Bauchlandung für die Pläne, die das Gesundheitsministerium oder auch der Minister bisher Vorbereitung hatte. Wussten Sie das vorher nicht oder haben Sie gesagt, wir schätzen uns anders ein? Das ist doch ein komplettes Desaster eigentlich, wenn Sie jetzt im Grunde mit Workarounds und Modellprojekten versuchen müssen, da irgendwie teilweise Legalisierungen durch die Hintertür, sag ich mal, zu erreichen.
Herr Jessen, ich habe diesen Artikel auch gelesen. Ich kenne diesen Beschluss allerdings nicht und insofern möchte ich mich auch dazu nicht äußern.
Ja, wenn ich aber nachfragen darf, wann ist denn nun damit zu rechnen, dass tatsächlich eine beschlussfähige Vorlage im Kabinett auftaucht? Es war ja mal mindestens indirekt doch Ende März avisiert worden, ist jetzt dann heute auch vorbei. Also wann können wir tatsächlich damit rechnen?
Also Herr Jessen, Sie sagten ja gerade indirekt, wir hatten uns jetzt diesbezüglich noch nicht zu einem Termin geäußert. Und Sie wissen auch, dass es ein hochkomplexes Verfahren, an dem ziemlich viele Ressorts auch beteiligt sind. Und insofern kann ich Ihnen da jetzt zurzeit keinen Termin nennen.
Herr Steiner?
Ja, ich würde es einfach ganz gerne nochmal verstehen. Wo genau sehen Sie denn momentan eigentlich die Schwierigkeiten? Ich meine, anderthalb Jahre ist das jetzt in Vorbereitung bald und die europarechtliche Einschätzung traue ich jetzt den beteiligten Häusern auch innerhalb eines Jahres eigentlich zu. Wie kommt es zu dieser Verzögerung?
Wie gesagt, Herr Steiner, das sind hochkomplexe Vorgänge. Wir hatten immer wieder gesagt, welche Rechtsbereiche davon betroffen sind. Und das erfordert viel Abstimmung dazu und die laufen zurzeit noch.
Nachfrage dazu. Wenn ich das richtig verstehe, das sind aber jetzt ausschließlich die Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Das sind keine Beratungen mit der Kommission, korrekt?
Zurzeit laufen die regierungsinternen Absprachen dazu.
Herr Jessen nochmal.
Doch nochmal zur Klärung. Gab es im Hinblick auf Teilaspekte oder grundsätzliche schon Anfragen an die Kommission seitens der Bundesregierung oder ihres Ministeriums, ob bestimmte Aspekte europarechtlich vereinbar sind oder Bedenken bestehen, Anfrage oder Voranfrage? Oder gab es solche substanziell bislang überhaupt noch nicht?
Wir standen und stehen natürlich auch mit der Kommission im Austausch zu solchen Fragen.
Wenn es Fragen gibt, gab es Antworten darauf?
Auch dazu kann ich mich jetzt hier nicht einlassen, Herr Jessen. Wie gesagt, die Absprachen dazu laufen einfach noch.
Herr Gavrilis?
Ja, mich würde noch mal interessieren, was der Bundeskanzler dazu sagt. Geht denn der Bundeskanzler davon aus, dass, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass es eine kontrollierte Abgabe geben wird zu Genusszwecken von Cannabis?
Der Bundeskanzler ist ein großer Freund davon, dass die Regierung ihre Arbeit macht und die internen Gespräche über die Legalisierung von Cannabis, die im Koalitionsvertrag als Ziel festgeschrieben ist, auch kommt. Und diese Gespräche laufen und die laufen umso besser, je interner sie laufen.
Weitere Fragen? Herr Ratsch?
Nochmal, Herr Gülde, der Minister ist ja recht optimistisch aus diesen Gesprächen in Brüssel zurückgekommen. Ist er weiterhin so voller Optimismus, was die Pläne angeht?
Also wie gesagt, die Gespräche dazu laufen ja noch und wir wollen noch einen entsprechenden Vorschlag dann präsentieren.
Herr Kollege, dazu?
Nee.
Weitere Fragen zum Thema Cannabis? Das ist nicht der Fall. Dann neue Themen. Herr Rinke als erstes.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. In New York gibt es ja jetzt eine Anklage gegen Herrn Trump, erstmals gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung diese Anklage beurteilt. Begrüßt der Bundeskanzler, dass es jetzt dieses Gerichtsverfahren gibt?
Herr Rinke, wie Sie sich vorstellen können, kommentiert die Bundesregierung das gar nicht.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Clement mit neuem Thema.
Thema NATO-Beitritt Finnland. Türkei hat zugestimmt. Jetzt ist da sozusagen der letzte Stein aus dem Weg geräumt. Einmal würde ich gerne hören, wie Sie das bewerten und wie Sie die Aussichten bewerten, dass Schweden überhaupt noch diesen Weg zurücklegen kann. Gerne Herr Hebestreit oder auch die Fachministerien.
Ja, natürlich begrüßen wir das sehr, haben mit großer Freude, dass gestern Abend das Ergebnis, sowohl die Abstimmung, die es ja schon Anfang der Woche gab in Ungarn und auch gestern Das türkische Parlament hat dem zugestimmt. Damit ist die Ratifizierung abgeschlossen und die Türkei. Und Finnland kann jetzt der NATO beitreten. Trotzdem bleiben wir auch dabei, dass es wichtig ist, dass Schweden auch in absehbarer Zeit diesen Schritt gehen kann. Das sind sehr gute Bündnispartner, die NATO auch stärken werden. Und das ist der Schritt, der jetzt noch aussteht. Und wir werben intensiv dafür, dass auch Schweden in absehbarer Zeit dann auch alle Ratifizierungsurkunden erhält, damit dieser Schritt getätigt werden kann.
Übernimmt die Bundesregierung da in irgendeiner Form eine vermittelnde Rolle zwischen Schweden und der Türkei?
Ich glaube, eine ganze Menge Mitgliedstaaten der NATO sind im Augenblick dabei, Gespräche zu führen, damit das zu einer guten Lösung kommt.
Herr Rinke dazu?
Ja, wir reden ja immer über die Türkei, aber Ungarn hat bisher dem Beitritt Schwedens ja auch nicht zugestimmt. Haben Sie dafür irgendwelches Verständnis? Gibt es Gespräche zwischen der Bundesregierung und der ungarischen Regierung dazu?
Erstmal muss das jedes Land natürlich für sich selber entscheiden. Das ist eine freie Entscheidung. Ich verweise allerdings darauf, dass die Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni vergangenen Jahres diesen Beitritt schon begrüßt haben. Und insofern denke ich, ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die nötigen Ratifizierungen da sind. Es laufen Gespräche zwischen Schweden und der Türkei. Der schwedische Ministerpräsident war unlängst auch in Ankara zu Besuch. Diese Gespräche werden fortgesetzt und alle anderen NATO-Staaten unterstützen den Beitritt Schwedens nach Kräften und hoffen auch, dass Ungarn und das ungarische Parlament sich diesem Bestreben anschließen.
Weitere Fragen dazu? Dazu, Herr Steiner?
Ja, eine Frage ans BMVG, Frau Krüger. In ganz praktischen Termini gesprochen, wenn jetzt mit Finnland ein, ich sag mal, relativ militärstarkes Land der NATO beitritt, wie funktioniert das dann jetzt im Zusammenspiel mit der Bundeswehr und den NATO-Partnern? Wird es dort dann auch Initiativen geben, wie beispielsweise mit den Niederlanden, wo ja gerade erst zuletzt wieder mehr intensiver zusammengearbeitet wurde, wenn ich das richtig gesehen habe, mit gegenseitigen Unterstellungen von Truppenteilen und Ähnlichem. Gibt es dort bereits konkrete Pläne seitens des BMVG, ob man das mit Finnland auch anstrebt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Stand der Dinge, den hat ja Herr Hebestreit gerade skizziert, dem ist erstmal zum jetzigen Stand nichts hinzuzufügen und das wird dann die Zeitlinie natürlich zeigen und bilateral sind wir natürlich mit vielen Partnernationen auch im Gespräch.
Dann Nachfrage dazu, plant Herr Pistorius seinen Amtskollegen in Finnland in absehbarer Zeit mal zu besuchen?
Wenn es entsprechende Absichten geben wird, werden wir darüber informieren.
Dann neues Thema, Herr Kollege.
Danke. Eine Frage ans BMWK. Der Wirtschaftsminister, hält er die Gefahr eines Super-GAUs für größer als die Gefahr, die vom Klimawandel ausgeht?
Die Frage kann ich nicht beantworten, die verstehe ich nicht, ehrlich gesagt.
Hintergrund ist das Interview, was er in den skandinavischen Medien gegeben hat.
Okay, das müssen Sie näher umschlüsseln. Ich kenne kein Interview, was er in skandinavischen Medien gegeben hat.
Da sagt er, er begründet, warum er glaubt, dass die Gefahr eines Super-GAUs größer ist, als die vom menschengemachten Klimawandel ausgeht.
Ich würde das gerne nachreichen. Ich weiß gerade nicht, wovon Sie sprechen.
Gut.
Dann Herr Ratsch, bitte ein neues Thema.
Auch noch zu einem Interview des Ministers. Herr Habeck hat gesagt, ein Ergebnis des Koalitionsausschusses ist, dass in dieser Regierung im Verkehrsbereich nicht mehr möglich sein wird. Sind also aus Sicht des BMWK Klimaziele im Verkehr nicht erreichbar? Und wie stehen dazu Kanzler und Verkehrsministerium?
Ich glaube, wir interpretieren in der Regel keine Interviewäußerungen. So wie ich den Minister allerdings verstanden habe, sagte er, und da ging es ja auch um den sektorübergreifenden Blick auf die Erreichung der Klimaziele, die ja schon im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart worden ist, dass es in gewissen Bereichen schwerer fällt und es länger dauern wird, die Klimaziele zu erreichen als in anderen Bereichen, dass man das dann deswegen gegenrechnen wird. Und die gesamte Bundesregierung, und das haben auch die Verhandlungen in den letzten Tagen noch einmal deutlich gezeigt, stehen dafür ein, dass wir auf dem 1,5-Grad-Pfad bleiben und die Klimaziele Deutschlands erreichen, sowohl was unsere Ziele bis 2030 angeht, als auch das Ziel der Klimaneutralität 2045.
Weitere Fragen zu dem Thema, Herr Rinke?
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Herr Hebestreit hat heute gefordert, dass es neue Verhandlungen in der Ampelkoalition über Klimaschutzziele und deren Erreichung geben muss. Also sind wir nach dem Koalitionsausschuss jetzt vor dem nächsten schnellen Koalitionsausschuss? Befürwortet der Kanzler neue Verhandlungen?
Ich würde jetzt sagen, da mache ich es mir leicht und sage...
Das Partei.
Genau.
Trotzdem habe ich ganz bewusst die Frage gestellt, weil die Verhandlungen im Kanzleramt...
Ich sage mal so, ich glaube, es gab sehr gründliche, wie Sie alle auch verfolgt haben, Gespräche im Koalitionsausschuss in den vergangenen Tagen. Ich glaube, es waren brutto 49 und netto paar und 30 Stunden, die die Parteivorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden, auch maßgebliche Vertreter der Bundesregierung zusammengesessen haben und da ein großes Werkstück zustande gebracht haben. Und das gilt es jetzt umzusetzen in konkrete Politik. Daran arbeitet die Bundesregierung jetzt mit dem nötigen Druck. Und ansonsten ist es auch so, dass die Koalition tragenden Fraktionen und Parteien natürlich sich auch daran beteiligen werden. Und das ist ein ständiges Gespräch, das da stattfindet, über Gesetzentwürfe, über konkrete Regelungen. Und das wird auch weitergehen.
Ein neues Thema, Herr Esipov.
Frau Sasse, das russische Außenministerium hat Ende Januar mit Maßnahmen gegen das Goethe-Institut in Russland gedroht, falls die Kontensperre beim russischen Haus der Kultur und Wissenschaft nicht aufgehoben wird. Nur ist es anscheinend passiert. Es gibt Berichte darüber, dass die Konten des Goethe-Instituts in Russland gesperrt wurden. Können Sie das bestätigen und wird das Goethe-Institut in Russland bleiben können oder muss die Institution das Land verlassen?
Wir können die Kontensperrung tatsächlich bestätigen und sind dazu mit dem Goethe-Institut in Kontakt. Ich bitte, muss Sie um Verständnis bitten, dass wir im Moment, weil die Gespräche mit dem Goethe-Institut dazu laufen, noch keine weiteren Auskünfte erteilen können. Aber das werde ich natürlich gerne an dieser Stelle nachholen.
Nachfrage dazu. Die amerikanische Regierung hat gestern ihre Staatsbürger aufgerufen, Russland umgehend zu verlassen, weil man Gefahr sieht nach der Verhaftung von einem Journalisten von Wall Street Journal. Sehen Sie Gefahr für deutsche Korrespondenten, die in Russland arbeiten? Und wird die Bundesregierung deutsche Staatsbürger dazu aufrufen, das Land zu verlassen?
Ja, vielen Dank. Das gibt mir Gelegenheit, nochmal vielleicht insgesamt auf uns, auf die Reise- und Sicherheitshinweise hinzuweisen, die wir ja auf unserer Website regelmäßig veröffentlichen und auch regelmäßig aktualisiert halten. In diesen Reise- und Sicherheitshinweisen ist bereits jetzt eine Formulierung enthalten, nach der wir von Reisen nach Russland abraten. Das ist bereits seit längerer Zeit so. Und außerdem enthalten unsere Reise- und Sicherheitshinweise auch bereits jetzt Hinweise, also bereits seit längerem Hinweise auf Einschränkungen, die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten betreffen. Wie bereits gesagt, kann ich nochmal wiederholen, dass wir diese Reise- und Sicherheitshinweise natürlich laufend überprüfen, auch jetzt natürlich mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen rund um den Fall des Wall Street Journal Journalisten. Und Sie können davon ausgehen, dass wir und auch unsere Kolleginnen und Kollegen an der Botschaft in Moskau mit den deutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort auch zu Sicherheitsfragen in Kontakt stehen. Ganz klar muss ich aber auch sagen, dass natürlich die Abwägung und Entscheidung von Medienvertreterinnen und Vertretern darüber, ob sie in Russland vertreten sind und wie sie ob sie vor Ort arbeiten, das ist natürlich eine Entscheidung, die jedem einzelnen Medium selber obliegt. Wir haben klare Hinweise darauf in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen gegeben.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass es keinen dringenden Aufruf gibt, erstmal das Land zu verlassen?
Wie gesagt, es gibt bereits jetzt in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen eine Passage, in der wir von Reisen nach Russland abraten.
Herr Steiner dazu?
Ja, ich würde nur mal ganz kurz nachfragen, wie es denn ausschaut mit der Ausstattung des Personals bei den Botschaften und so weiter in Russland. Hat sich dort in den vergangenen Wochen nochmal eine Verringerung des Personals angesichts von möglicherweise gestiegener, würde ich sagen, Bedrohungslage ergeben?
Mir ist jetzt aus dem Stand nichts über eine weitere Verringerung in den letzten Wochen bekannt. Ich reiche das aber gerne nach, wenn mir meine Kollegen da nähere Erkenntnisse zuzuliefern.
Weitere Fragen zum Thema Russland? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Ratschmidt, neues Thema, genau.
Nochmal ans Gesundheitsministerium. Der Hausärzteverband spricht sich dafür aus oder fordert, dass die telefonische Krankschreibung doch weiter möglich sein sollte, weil das einfach die Praxen entlastet. Gibt es denn Pläne, die heute auslaufende Regelung doch vielleicht nochmal zu verlängern oder dauerhaft zu machen?
Ja, Herr Ratsch, das ist ja eine Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses, in dem Vertreter von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen nach klaren Kriterien über den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden. Vielleicht noch mal folgenden Hinweis dazu. Diese telefonische Krankschreibung, die gilt weiterhin für Erkrankte mit Absonderungspflicht nach Infektionsschutzgesetz. Also Menschen, die absonderungspflichtig sind, können sich weiterhin telefonisch krankschreiben lassen. Und außerdem sind ja auch Krankschreibungen im Rahmen einer Videosprechstunde möglich.
Nachfrage, aber es ist ja schon so, dass wenn der Minister da das wollte, dass man da was bewegen könnte, oder?
Der gemeinsame Bundesausschuss, der ist in seinen Entscheidungen unabhängig und nicht von den Weisungen des Gesundheitsministers gebunden.
Herr Gavridis?
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Wenn es weiterhin möglich ist, was endet dann heute?
Also wie gesagt, es ist weiterhin möglich für Erkrankte, die absonderungspflichtig nach Infektionsschutzgesetz sind. Vorher war es möglich, dass alle Menschen, die jetzt ja eine Atemwegserkrankung hatten, halt sich telefonisch auch krankschreiben lassen konnten. Jetzt gilt es für Menschen mit Absonderungspflicht.
Weitere Fragen zum Thema Krankschreibung? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Jessen.
Ja, ich möchte Herrn Nebestreit Fragen zu Einkommensentwicklungen im Bereich des bundeseigenen Unternehmens Deutsche Bahn. Die Bahnvorstände haben für das vergangene Jahr ihr Grundgehalt durch Bonus- oder Bonizahlungen mehr als verdoppelt. Der Vorstandsvorsitzende zum Beispiel von 970.000 Euro auf über 2 Millionen Euro pro Jahr. Hält die Bundesregierung diese sehr deutliche Steigerung angesichts der Problemlagen bei der Bahn, bundeseigenes Unternehmen, für angemessen?
Ich glaube, auch wenn es eine Bundesbeteiligung ist der Bahn, wissen Sie, dass wir uns aus den operativen Geschäften da auch von unseren Wortmeldungen her zurückhalten. Das würde ich auch in diesem Fall machen. Sollte sich da etwas ändern, reiche ich es Ihnen gerne nach, Herr Hirst.
Ja, befürchtet die Bundesregierung, das ist ja noch keine oder wäre keine Kommentierung, befürchtet die Bundesregierung einen massiven Imageverlust oder Schaden für die Deutsche Bahn, wenn in der öffentlichen Debatte diese sehr unterschiedlichen Sachen, also auf der einen Seite Zunahme von Unpünktlichkeit, Problemen, anstehende Tarifverhandlungen und dann diese dramatische oder deutliche Einnahmesteigerung. Befürchten Sie, dass das Imageverlust oder Schaden bewirkt?
Da das ja journalistisch sehr differenziert betrachtet werden wird und die Unpünktlichkeiten natürlich insbesondere den Nachholbedarf, den es in der Ertüchtigung des Bahnnetzes geschuldet ist, die Tarifverhandlungen ihrerseits auch das gute Recht der Tarifpartner sind, solche Verhandlungen zu führen, würde ich das nicht miteinander verbinden. Und dadurch sehe ich auch nicht die Gefahr eines Image-Schadens an dieser Stelle.
Herr Steiner?
Ich kann mich daran erinnern, Herr Hebestreit, dass der Bundeskanzler angesichts einer drohenden Lohnpreisspirale durchaus auch zur Zurückhaltung aufgerufen hat, was Lohnforderungen für die Zukunft angeht. Würden Sie sagen, solche Bonuszahlungen in dem Umfang sind ein gutes Signal für die Verhandlungsbeteiligten, entsprechende Anpassungen auch in entsprechender Höhe auch durchsetzen zu dürfen?
Herr Stein, ich überlege, ob der Bundeskanzler je eine solche Äußerung getätigt hat, was die Lohnpreisspirale anging. Grundsätzlich ist es so, dass das Sache der Tarifparteien ist oder Tarifpartner, die das miteinander auszuhandeln haben. Wir haben aber im Zuge der konzertierten Aktion die Möglichkeit geschafft, eine 3.000 Euro hohe Steuer- und abgabenfreie Bonuszahlung zu ermöglichen. Die von Ihnen genannten, die kann ich hier nicht überprüfen, Zahlungen gehen darüber hinaus. Das sehe ich auch, aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Rinke mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Japan hat heute den Export von Chipmaschinen und Fabriken nach China untersagt. Das war ja eine Forderung der Amerikaner gewesen. Die Niederländer haben das ebenfalls gemacht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung ein ähnlich generelles Exportverbot für Chip-Bestandteile nach China plant oder entschlossen hat.
Ich kann die Einzelheiten anderer Regierungen hier natürlich nicht kommentieren. Insgesamt gilt, dass die Bundesregierung sich ja zum Ziel gesetzt hat, Diversifizierung und Resilienz zu stärken. Und das ist auch weiter die Zielrichtung der Bundesregierung. Sie wissen, dass wir im letzten Jahr bereits begonnen haben, unser außenwirtschaftliches Instrumentarium bei den Exportkreditgarantien da an den Ausrichtungen anzupassen, damit eben mehr auf Diversifizierung und Resilienz gesetzt wird.
Darf ich nochmal konkret nachfragen? Es gibt also keine Sonderregelung jetzt für diesen Chip-Bereich, weil der von anderen Regierungen als besonders sensibel angesehen wird.
Aktuell gibt es das geltende System der Investment-Screening-Verordnung im europäischen Recht und im deutschen Recht umgesetzt in der Investitionsprüfung. Aber das ist das, was aktuell gilt.
Sterne? Frau Baron, nur damit da kein Missverständnis entsteht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind derartige Maschinen ja grundsätzlich auch Teil der Dual-Use-Verordnung und damit auch versagungsfähig im Zuge des Prozesses. Das als Verständnisfrage tatsächlich. Momentan wäre es doch so, dass das BMWK in der Lage wäre, einen Export jederzeit zu untersagen, wenn entsprechende Gründe dagegen sprechen, oder?
Wenn es ein Gut ist, was unter die Dual-Use-Verordnung fällt und wenn die Vorgaben der Dual-Use-Verordnung greifen, dann gilt das natürlich. Auch das ist bestehendes Recht, aber das ist in jedem Einzelfall zu bewerten.
Dann neues Thema. Herr Gavridis hatte ich noch auf der Liste. Dann bitte.
Zum Thema Geflüchtete. Laut CDU-CSU-Fraktionen sind von 24 Schreiben von kommunalen Vertretern und Vertreterinnen ans Kanzleramt nur 4 beantwortet worden. Herr Hebestreit, können Sie sagen, warum nur so wenig beantwortet worden? Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten.
Also das kommt immer auf den Charakter von Anfragen an. Also wenn es offene Briefe sind, die an das Kanzleramt gerichtet werden, die nehmen wir natürlich zur Kenntnis, aber die werden grundsätzlich nicht beantwortet. So ist das so. Gleichzeitig ist es ein Thema, unter anderem hat die Bundesinnenministerin zu einem Spitzengespräch von Ländern und Kommunen geladen. Und auch die Bundesregierung oder der Bundeskanzler wird, ich glaube, am 10. Mai mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu dieser Frage zusammenkommen. Parallel dazu hat die Bundesregierung im November gemeinsam mit den Ländern einen Beschluss gefasst, was die finanzielle Unterstützung von Ländern und Kommunen in dieser sicherlich sehr schwierigen Situation schon angeht. Und insoweit beobachten wir das. Wir unterstützen auch, wo wir können. Wir wissen auch, dass das keine einfache Lösung gibt. Es sind auch keine Lösungen, die man einfach über eine Zuweisung von Geld bewerkstelligen kann. Da geht es um Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. Und wir wissen auch, dass aufgrund der hohen Zugangszahlen im letzten Jahr mehr als 1 Million Frauen, Männer und Kinder sind aus der Ukraine zu uns gekommen, 220.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus anderen Ländern. Dass das an Kapazitätsgrenzen führt, ist uns allen bewusst. Und da gibt es ein großes Miteinander zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und wie gesagt, es gibt eine Einigung, die aus dem November stammt, die seit Mitte Februar deutlich noch einmal kritisiert wird. Und man sieht da noch Handlungsbedarf. Und am 10. Mai wird sich der Kanzler mit den Länderchefs und Chefinnen treffen und dort weiter darüber sprechen. Aber klar ist auch, dass die Kommunen völlig zu Recht auf ihre Situation hinweisen und für die Kommunen die Länder zuständig sind, die da sicherlich auch ein offenes Ohr haben. Und auch die Bundesregierung hat dieses Problem fest im Blick.
Nachfrage, weil Sie auch den 10. Mai angesprochen haben. Die Kommunen sagen mehrheitlich, dass der 10. Mai, dass dieser Termin viel zu spät ist, weil die Herausforderungen jetzt angegangen werden müssen. Gibt es innerhalb der Bundesregierung oder bei Ihnen im Kanzleramt Überlegungen, dass diesen Termin auch vorzuziehen oder bleibt es dabei?
Nein, das bleibt dabei am 10. Mai. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das ein Treffen ist auf oberster verwaltungs- und politischer Ebene. Das, was die Lösung der Probleme angeht, das muss ja vor Ort bewerkstelligt werden. Das muss ja nicht abwarten, was die Politik an der Stelle entscheidet. Die Politik hat bereits entschieden, im November massive Finanzhilfen für die Kommunen für dieses Jahr wenn ich das richtig im Kopf habe, 2,75 Milliarden Euro zusätzlich. Und dann, das ist etwas, was, wenn wir jetzt sind, heute ist der letzte Tag des ersten Quartals dieses Jahres, dieses Geld ist also sicherlich noch nicht ausgegeben und völlig verbraucht. Und insofern können die Kommunen mit voller Kraft dort schon agieren und gegen dieses Problem angehen. Fakt bleibt aber auch, dass noch viel zu tun ist. Auf allen drei Ebenen, Länder, Kommunen und auch auf Bundesebene. Und darüber wird sich am 10. Mai unterhalten werden.
Herr Clement dazu?
Ja, nach dem Treffen mit Frau Faeser waren ja 4 Arbeitskreise aufgesetzt worden zu verschiedenen Themen, Unterbringung, Integration und so weiter, zur Lösung der Probleme. Und Frau Faeser hatte das ja hervorgehoben als neues Zusammenspiel oder jetzt dauerhaftes Zusammenspiel Bund, Länder, Kommunen. Ergebnisse sollten bis Ostern kommen. Wo stehen Sie da und in welcher Form werden die Arbeitskreise denn auch ihre Ergebnisse öffentlich machen?
Das Innenministerium.
Ja, vielen Dank. Der sogenannte Clusterprozess in den 4 Arbeitsclustern arbeitet weiter. Wie diese Ergebnisse vorgestellt werden, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
Es war ja auch ein Dashboard zur Integration vorgesehen. Wie ist da der Stand?
Ich schaue nach. Genau, das, Sie nennen es jetzt Dashboard zur Integration. Das würde ich leicht korrigieren. Das ist das Migrations-Dashboard. Das wurde durch das BMI unter Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertretern von Ländern und Kommunen sowie dem BAMF entwickelt und soll gebündelt und aufbereitete Daten die Planung und Entscheidungen erleichtern, zur Verfügung stellen. Dieses Dashboard gibt es also.
Herr Gavrilis noch mal dazu.
Ja, es erinnert stark an das Dashboard des RKI. Wird denn dieses Migrations-Dashboard auch öffentlich einsehbar sein oder ist das nur den Ländern, Kommunen und dem Bund vorbehalten?
Das Dashboard ist ausschließlich dem zuständigen Fachpersonal und den Behörden von Bund, Ländern und Kommunen einsichtig.
Dann Frau Rosbach mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans Kanzleramt und ans BMF. Wir warten ja alle sehr gespannt auf die Eckwerte zum Haushalt. Und der Haushalt war ja bei der der Koalitionsausschusssitzungen, muss man ja sagen, offensichtlich kein Thema. Ich wollte fragen, ob Sie da einen gewissen Zeitdruck verspüren, weil jetzt kommt Ostern, da wird ja wahrscheinlich nichts passieren. Und es muss ja ein Kabinettsbeschluss eigentlich noch vor der Sommerpause her. Vielleicht können Sie so ein bisschen referieren, was Stand der Dinge ist und wie optimistisch Sie noch sind, dass Sie da den Zeitplan einhalten können.
Wer beginnt?
Ja, vielen Dank. Es gibt tatsächlich keinen neuen Stand zu berichten heute. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt, ob es Eckwerte Punkt und gibt. Und zum Zeitplan kann ich im Moment leider auch nichts beitragen.
Also ich kann Ihnen die Sorge nehmen, Frau Rosbach, sollten Sie die haben. Die Bundesregierung wird einen Haushalt vorlegen. Der Regierungsentwurf ist für Ende Juni, Anfang Juli, glaube ich, fest vorgesehen. Ob es in einem vorigen Schritt die Eckwerte geben wird oder nicht, das ist im Augenblick nicht entschieden. Ich hätte da ein Gefühl, aber Gefühle gehören nicht in die Bundespressekonferenz.
Manchmal nehmen wir auch Gefühle gerne.
Wir sprechen auch gerne über Ihre Gefühle, Herr Hebestreit, aber ich hätte
ich nicht so gerne.
Ich hätte noch eine Nachfrage. Wenn Sie so optimistisch sind, darf man daraus schließen, dass im Zweifelsfall auch der Kanzler bereit ist, sich da in die finale Phase einzuschalten, wenn einfach die anderen Seiten nicht zueinander kommen?
Ich glaube, und das ist das, was man in nahezu allen Bereichen der Koalition immer wieder erkennen kann, dass am Ende immer etwas Gutes rauskommt. Und wenn es nötig ist, hilft auch der Kanzler dabei, dass etwas Gutes herauskommt. Mein Gefühl ist jetzt, um doch nochmal über Gefühle zu reden, dass die Ministerinnen und Minister, die Beteiligten sind, mit dem Bundesfinanzminister in Gespräche einsteigen werden. Man weiß in etwa um die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Das ist auch nicht ganz einfach. Wir haben viele, viele Jahre, in denen es deutliche Zuwächse, was die Ausgabenseite angeht, gegeben hat, aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund der Herausforderungen, die der Ukraine-Krieg mit sich gebracht hat. Und in diesem Jahr oder für den Haushalt 2024 wird die Schuldenregel wieder gelten. Und das heißt auch, dass die Haushaltsaufstellung etwas komplizierter wird. Und deshalb muss man sich die Zeit nehmen, die sich auch jeder nimmt, gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister und, wenn es gewünscht und nötig ist, unter tatkräftiger Mithilfe des Bundeskanzlers da einen Regierungsentwurf zustande zu bringen, über den dann in der letzten Juni- oder ersten Juliwoche, das müsste ich nochmal genau nachgucken, auch öffentlich geredet werden kann.
Herr Steiner dazu nochmal?
Ja, vom Feeling her das gute Gefühl, dass Sie mir das wahrscheinlich nicht beantworten wollen, aber woran hapert es denn momentan?
Dass die Ausgabenwünsche und die Einnahmeseite noch nicht völlig übereinzubringen sind.
Als Zuversichtsbeauftragter, wie Sie sich neulich gesagt haben.
Optimismusbeauftragter.
Neulich sagten Sie auch Zuversichtsbeauftragter, steht so im Protokoll, ich habe es nachgeguckt extra. Bis wann rechnet denn Herr Scholz mit einer Einigung? Denn ich habe mal gehört, dass man möglicherweise auch etwas Zeit bräuchte, um dann die Ergebnisse von Einigungen dann auch noch intern zu beraten und nicht erst in der Haushaltswoche.
Ja, also wenn die Regierung einen Regierungsentwurf vorlegt, das ist das, dann hat sich die Regierung geeinigt. Und das übliche Verfahren für den Haushaltsentwurf, das weiß ich aus meiner früheren Verwendung im Bundesministerium der Finanzen, ist, dass das etwa auf Höhe Ende Juni, Anfang Juli kommt, so eines der letzten größeren Dinge vor der Sommerpause. Und da, soweit wird es, bis dahin wird es eine Lösung geben. Wann die dann sich genau in dem, der Weg dahin abzeichnet, trotz aller meines Optimismus und meiner Zuversicht, wage ich das nicht zu terminieren.
Dann habe ich auf meiner Liste, eigentlich hatte ich Herrn Steiner noch mit einem neuen Thema, dann Herr Jessen, dann Herr Rinke.
Ja, ich bräuchte einmal das BMFSFJ, also wenn jemand anders vielleicht zwischendurch noch vormag, dann. Dann mache ich direkt weiter. Herr Schäfer, gestern hat hier Nancy Faeser bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik sehr stark betont, das Thema Gewalt gegen Frauen, hat allerdings an der Stelle auch darauf verweisen müssen, dass für die Verfügbarkeit von Frauenhäusern das BMFSFJ unter anderem mit zuständig sei in Abarbeitung des Koalitionsvertrages. Da würde ich gerne wissen, was hat das BMFSFJ in dem Kontext bislang unternommen und was plant es in nächster Zeit zu tun?
Herr Steiner, Sie sprechen ein sehr weites Feld an. Es ist allgemein bekannt, dass die Schutzeinrichtungen und die Frauenhäuser in Deutschland in Teilen, das ist regional, lokal unterschiedlich, nicht genug Kapazitäten haben. Das ist ein Problem, an dem gearbeitet werden muss. Die Bundesregierung ist nicht zuständig für die Frauenhäuser und die Schutzeinrichtungen, beteiligt sich aber natürlich, wo sie kann. Es gibt ein Investitionsprogramm dazu, mit dem Frauenhäuser Mittel abrufen können, die bauliche Maßnahmen angehen. Und um das grundsätzliche Problem der Finanzierung von Frauenhäusern und Schutzeinrichtungen zu regeln, arbeitet das Ministerium an einem gesetzlichen Rahmen für die Finanzierung der Frauenhäuser. Einem bundeseinheitlichen Rahmen, genau.
Kurze Nachfrage zu dem letzten Punkt. Gibt es dafür einen Zeitplan, bis wann das fertiggestellt sein soll?
Fürchte ich, muss ich mich meinen Vorrednern in dieser Sitzung anschließen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Dieses Vorhaben juristisch solide und wasserdicht auf die Füße zu stellen. Und im Augenblick kann ich Ihnen noch keinen Zeitrahmen nennen.
Neues Thema, Herr Rinke.
Ja, ich hätte eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt die Kritik der Opposition, dass in den Visastellen im Ausland 40.000 unbearbeitete Visumsanträge liegen und dass die Fachkräftezuwanderung behindere. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es bei Ihnen einen Zeitplan gibt, bis wann dieser Stau abgebaut wird.
Also zum vielen Dank, Herr Rinke. Dann möchte ich zum einen nochmal die Gelegenheit nutzen, auf die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes hinzuweisen, zu der es ja diese Woche auch hier in den Räumlichkeiten der Bundespressekonferenz eine Pressekonferenz des BMAS und des BMI gab. Wenn die Kolleginnen und Kollegen da ergänzen möchten zu dem Thema, gebe ich gerne ab. Insgesamt ist es so, das kann ich an dieser Stelle nochmal feststellen, dass das beschleunigte Verfahren zur Fachkräfteeinwanderung läuft. Ja, da haben Sie recht. Es gibt natürlich zum Teil Wartelisten und Wartezeiten bei der Antragstellung. Das ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass es um eine sehr große Menge von Anträgen gibt. Wir rechnen zum Beispiel für Visa-Anträge rechnen wir insgesamt mit über 250.000 zusätzlichen Anträgen, nur um das einmal einzuordnen. Sie wissen, dass es unter anderem um Personen geht, die aus dem den Staaten des westlichen Balkans zu uns kommen sollen. Sie wissen auch, dass es um andere Personenkreise noch geht. In der Regel ist es aber so, dass bei Anträgen auf Visa für Fachkräfteeinwanderung diese Termine für diese Visa-Beantragung innerhalb weniger Tage oder Wochen vergeben werden. Es gibt einzelne Auslandsvertretungen, bei denen es etwas länger dauert. Das ist eine mittlere einstellige Zahl von Auslandsvertretungen. Und da geht es auch um bestimmte Kategorien der Visa-Antragstellung. Aber wie gesagt, dabei handelt es sich bei weitem nicht um die Mehrheit der Auslandsvertretungen, sondern um eine, wie gesagt, mittlere einstellige Zahl von Auslandsvertretungen. Und natürlich ist das Auswärtige Amt bemüht darum, gerade bei diesen Auslandsvertretungen, aber auch insgesamt Wartezeiten für Visa-Antragstellung zu vermindern. Sie wissen, dass die Ministerin da selber oder persönlich sehr engagiert ist und sich sehr dafür einsetzt. Es werden Maßnahmen im Hintergrund umgesetzt, die vielleicht für die Öffentlichkeit nicht immer ganz so ersichtlich sind. Dazu zählt unter anderem die Verstärkung von Personal an den Auslandsvertretungen, die besonders betroffen sind. Es geht aber auch um andere Maßnahmen und wie gesagt, da handeln wir sehr entschieden.
Darf ich noch mal kurz nachfragen, bei der Zahl 250.000, wie sich das aufschlüsselt, ist das innerhalb eines Jahres und geht es da nur um Fachkräfte?
Ja, da geht es um Fachkräfte. Ob das sich nur auf ein Jahr bezieht, da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen. Diese Information habe ich hier nicht in meinen Unterlagen.
Und dann wäre natürlich interessant, was für Länderschwerpunkte Sie da erwarten, wenn Sie dazu was sagen können.
Müsste ich auch nachreichen, Herr Rinke.
Herr Steiner? Ja, genau, da würde sich meine Frage eigentlich auch noch anschließen. Sie haben eben gesagt, Termine werden innerhalb weniger Tage oder Wochen vergeben. Jetzt ist der Unterschied natürlich zwischen einer Terminvergabe und dem Stattfinden des Termines als solchem, respektive dann der Visavergabe. Wie lang, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt dabei haben, wie lang dauert denn der durchschnittliche Prozess für die Visumsvergabe als solches? Und das Zweite ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hier bei der Pressekonferenz soll das Amt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg ja eine besondere Rolle spielen bei der Modernisierung der Verfahren. Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, was dort vorgesehen ist.
Ich würde vorschlagen, dass wir weil es jetzt doch relativ viele Fragen gibt, die sehr ins Detail gehen, dass ich dazu gesammelt nochmal am Montag nachliefere. Aber um Ihre Frage, Herr Steiner, hier an dieser Stelle zu durchschnittlichen Wartezeiten einmal kurz zu beantworten, beziehungsweise Ihnen zu erklären, warum man das so pauschal nicht beantworten kann. Das hängt natürlich sehr stark von der Auslandsvertretung ab und dem Aufkommen von Visa-Anfragen, die da gestellt werden. Sie können sich vorstellen, dass beispielsweise in unserer Botschaft in Beirut, die zuständig ist für Visa von Antragstellern aus Syrien, ein komplett anderes Aufkommen herrscht als in Malta, wenn ich das jetzt mal als Gegenbeispiel nehme. Also man kann das nicht so pauschal sagen, sondern man muss das von Fall zu Fall tatsächlich sehen. Und da würde ich gerne die konkreten Zahlen nachliefern.
Direkt auch dazu dann als Anmerkung schon mal, ich hätte sehr gerne dann die Zahlen für den Westbalkan, denn der ist ja explizit Ziel, wenn ich Frau Faeser richtig verstanden habe und Herrn Heil. Und das Zweite, bei Malta bin ich mir relativ sicher, dass Malta noch in der EU ist, dass da selten ein Visum benötigt wird, für Malteser zumindest. Aber dann aber noch tatsächlich die Frage, vielleicht können Sie das dann auch mitliefern, dass Sie es dann auch aufschlüsseln, welche Arten von Visa, das unterscheidet sich ja doch sehr stark, und dann die Bearbeitungsdauern, das wäre sehr nett. Vielen Dank.
Wir liefern gerne so detailliert wie möglich nach.
Dankeschön dafür.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Jessen?
Ja, das war auch mein angemeldetes Thema, Zuwanderungsgesetz. Eine Lernfrage ans BMI. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, es müsse Schutzklauseln geben, dass Menschen, die unverschuldet Arbeits- oder Ausbildungsplatz verlieren, dann nicht sofort ihren Aufenthaltsstatus ebenfalls verlieren. Ist die Situation oder das Risiko richtig beschrieben oder besteht diese Gefahr nicht? Oder gibt es solche Schutzklauseln? Bereits sind Sie in Arbeit? Können Sie da Aufklärung schaffen?
Die Antwort müsste ich Ihnen nachliefern.
Das wäre nett. Danke sehr.
Herr Ratsch dazu?
Nicht da. Anderes Thema.
Dann noch das letzte andere Thema.
Frage ging an Herrn Hebestreit aus den Ländern. Gibt es Kritik, die Sie würden nicht genug eingebunden bei der nationalen Sicherheitsstrategie? Da heißt es zum Beispiel von Boris Rhein, nationale Sicherheitsstrategie ohne Länder ist wie NATO ohne die Vereinigten Staaten. Was sagt die Bundesregierung dazu?
Ich habe jetzt die Wortmeldung des hessischen, ist er glaube ich, Ministerpräsidenten jetzt nicht direkt wahrgenommen. Ich weiß aber, dass es im Augenblick ein Konsultationsverfahren mit den Ländern gibt zur nationalen Sicherheitsstrategie. Da wird auch der Chef der hessischen Staatskanzlei involviert sein. Und insoweit, glaube ich, ist die Sorge, die er in seinen Worten ausdrückt, die ja völlig berechtigt wäre, wenn es denn so, wenn man so miteinander umginge. So geht man aber nicht miteinander um. Aber insofern ist die Sorge unbegründet.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich für die konzentrierte, aber auch zuweilen etwas gefühlige Bundespressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.